Sie hören Samstagsuni, Wintersemester 2019-2020, aus der Reihe Bildung heute, Vortrag 4, Dr. Heinrich Bosse, zum Thema Die Bildungsrevolution um 1800.
Das ist kein Lehrer, das ist ein Schreibmeister. Ein Schreibmeister in Zürich, der sich hat in Holz schneiden lassen und ein Büchlein mit ungefähr 20 verschiedenen Alphabeten, Hebräisch, Syrisch, Kirchenslawisch, Griechisch und so weiter, geschrieben hat, dazu Texte und ein lateinisches Vorwort geschrieben hat, dass Sie möchten bitte an der Schule im Großmünster in Zürich dieses Büchlein auch in der Schule verwenden. Also das ist der erste Punkt. Schreiben ist eine freie Kunst. Die geht in die Schulen und es gibt sie außerhalb der Schulen. Wenn Sie das Bild ansehen, dann werden Sie sich fragen, wo sind denn die Pulte, wo sind die Tische? Offenbar müssen Sie auf Ihren Knien schreiben. Mit Sicherheit, denke ich, also es ist nicht kein Lesebild, sondern ein Schreibbild. Und die Schüler oder Schülerinnen, ich bin nicht sicher, ich überlasse es ihrem Nachdenken zu entscheiden, was für welche das sein mögen. Bis zur Reformation wurden Mädchen und Jungen zusammen unterrichtet. Danach begann man, die im Unterricht zu trennen. Ich weiß auch gar nicht genau, warum genau so, aber so wird es immer berichtet. Also vielleicht sind auch Mädchen darunter. Und Sie sehen, dass die meisten sitzen, aber etwa 6 oder 7 kommen anmarschiert zu dem Schreibmeister und zeigen ihm ihre Arbeit. Das zeigt einen zweiten Punkt von dem früheren Unterricht, also Büchlein 1549, dass das Einzelunterricht war. Jeder einzelne Schüler wird von jedem Lehrer einzeln kontrolliert, ob er seine Hausaufgaben oder Aufgaben richtig gelöst hat. Der Zusammenunterricht war eine große pädagogische Erfindung des 18. Jahrhunderts. Also zunächst mal wurden die Einzelnen unterrichtet. Die zeigen alle ihre Sachen vor und Sie sehen, der Schreibmeister hat in der linken Hand das Aufgabenbuch und rechts hoch erhoben den Stock wie ein Zepter. Das ist vielleicht der dritte Aspekt, den ich an diesem Bild faszinierend finde. Es ist eine Abbildung der Macht. Er sitzt da wie ein Herrscher in seinem Staatsrock auf seinem Thron mit dem Zepter, mit dem Schlagestock in der Hand und in weitem Abstand an den Rändern sitzen die Schüler und warten, was kommt. Und das ist eines von den Themen, die ich heute gerne ansprechen möchte, die Bildung und die Machtverhältnisse. Insofern dient das Bild zur Darstellung. Es ist das einzige Bild, das Sie sehen werden. Ich werde also weder Folien noch ein Handout Ihnen vermitteln und in gewisser Weise sind Sie damit in den Zustand früherer Lehreinrichtungen wieder zurückversetzt, wo man einfach nur da sitzen und zuhören konnte. Mehr bleibt Ihnen nicht übrig. Vielen Dank. Ich möchte also gerne über Bildung als Ereignis sprechen und gehe davon aus, dass im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts etwas passiert ist. Oh, es geht schon los. Etwas passiert ist, dass Bildung wichtig wurde. Also wir können das Ereignis lokalisieren und datieren. Deutschland, letztes Drittel des 18. Jahrhunderts. Und dazu mein Vortrag in 3 Teilen. Ich rede zunächst von den älteren Bildungsverhältnissen. Vielen Dank. Geht das so oder soll ich? Von den älteren Bildungsverhältnissen, dann von der Selbstbildung und von Humboldt und zum Schluss, so viel wir Zeit haben, von den neueren Bildungsverhältnissen. Folgen Sie mir nach Freiburg im 18. Jahrhundert. Welche Schulen gibt es da? Wir haben deutsche Schulen, eine Ordnung für deutsche Lehrmeister aus dem 16. Jahrhundert bis ins 18. Jahrhundert immer wieder erneuert wird. Wir haben eine deutsche Schule in der jetzigen Universitätsstraße, wahrscheinlich noch mehr, aber das hängt von den Kriegsereignissen an. Zwei Schulmeister, einen für Jungen, einen für Mädchen. Und in den 70er Jahren, also 1774, haben wir wenigstens drei Klosterschulen für Mädchen. Wir haben auch eine lateinische Schule. Die lateinische Schule ist war an der Herrenstraße, Ecke Engelstraße. Da sehen Sie heute noch eine Plakette, die auf diese Schule hinweist. Die wurde bereits im Mittelalter eingerichtet und war also mit einem lateinischen Lehrer besetzt. Die konkurrierte mit einer lateinischen Vorschule für die Universität. Als sie gegründet wurde, richtete sie auch ebenfalls im 16. Jahrhundert eine Vorschule ein, ein Pädagogium. Und als die Jesuiten nach Freiburg kamen, 1620, da übernahmen sie diese Schule und ebenso die philosophische Fakultät der Universität und die theologische Fakultät bis auf zwei Lehrstühle. Das heißt, wir haben in Freiburg zwei Schulsysteme, ein lateinisches und ein deutsches. Das Deutsche lehrt also Christentum, singen natürlich, lesen natürlich, schreiben, rechnen, eigentlich schon. Das waren Künste, die mussten extra bezahlt werden, vielfach, Rechenstunden jedenfalls. Und das Interessante ist, Schreiben und Rechnen wurden getrennt unterrichtet. Lesen dauerte die ganze erste, es gab ja keine Schuljahre, also die ganze erste Klasse lernte Buchstaben kennen. Ich werde mich jetzt nicht in die Didaktik des alten Lesenlernens vertiefen, aber es war eine Quälerei, weil die armen Kinder mussten einfach Buchstabenbilder auswendig lernen und aufsagen. Und Schreiben, das war mit der Hand, da mussten sie älter sein, mit der Tinte, schwierig. Das war eine getrennte Kunst. Das sind also die Schreib- und Rechenmeister gab es außerhalb der Schulen und in den Schulen selbst, also diesen deutschen Unterricht. Die Lateinschulen dagegen, die hatten zum Beispiel die Jesuiten ein fünfklassiges Gymnasium. Daran schlossen sich dann drei Jahre Philosophie an der Universität und dann begann erst das eigentliche Studium. Und diese beiden Systeme sind insofern verschieden, als der deutsche Lehrer war kein Lehrer, der war ein Schulmeister. Das heißt, es ging handwerksmäßig zu. Im Breisgau war die Schule war also jetzt nicht gut. Da gab es nur Winterschule und die Lehrer waren mehr oder weniger Saisonarbeiter. Und wenn nicht Schule war, waren sie eben Handwerker oder Bauern. Die Hälfte von diesen Lehrern im Breisgau hatte einen Kirchendienst, die andere Hälfte nicht. Das heißt, die sind ganz verbunden mit der arbeitenden Bevölkerung. Diese Schulmeister, die gehören in der ständischen Gesellschaft zum Nährstand. Sie arbeiten auch mit der Hand. Und demgegenüber, die Lateinlehrer gehören zum Lehrstand. Die sind auch herausgewachsen aus der Kirche, aus den Domschulen und den Universitäten. Das waren ja alles zunächst mal kirchlich bestimmte Einrichtungen mit ihrem Latein. Und die blieben in dieser Lateinkultur, auch wenn die Universitäten dann die Gelehrtenschulen so davor hatten, als Vorschule, die gehörten zum Lehrstand. Und die Trennung dieser Stände war im 18. Jahrhundert noch extrem deutlich. 1780 sagt ein Göttinger Professor, derjenige, der Latein gelernt hat, ist verdorben für alle bürgerlichen Professionen. Die Bürger gehören zum Nährstand, die arbeiten mit der Hand. Die Kaufleute natürlich nicht, schwieriges Problem, Status der Kaufleute, aber im Prinzip also gibt es einen Hochmut der Lateiner, der auf diesen ständischen Standesunterschied zurückgeht. Und ich überlasse es Ihren eigenen Erfahrungen, das in die Gegenwart zu verlängern oder nicht. Diese Schulsysteme sind also theologisch begründet und Sie fragen sich natürlich, wie konnte man da etwas Vernünftiges lernen, wenn die so getrennt sind? Antwort: Es gab einen Markt, der zwischen beiden Systemen vermittelt hat, einen riesigen Lehr- und Lernmarkt. Man konnte alles lernen, was man auch nur wollte. Man musste dazu nicht in die Schule gehen. Also zum Beispiel Lesen lernen. Lesen lernen wird, man schätzt, dass die Hälfte aller Schüler im 18. Jahrhundert zu Hause lesen gelernt hat. Sie mussten dazu nicht in die Schule gehen. Die Eltern noch dazu, wenn der Schulweg weit weg war oder so, wenn die Eltern lesen konnten, haben sie es weitergegeben. Da fragen Sie sich natürlich, wie war das mit dem Lesen lernen und so weiter. Bildungsgeschichte übernimmt sehr viele Stellungnahmen aus dem 18. Jahrhundert. Die haben gesagt, die Verhältnisse sind chaotisch, es muss alles verstaatlicht werden. Dadurch ist das etwas verschütt gegangen, was für ein Reichtum an Geben und Nehmen das war in der Mitteilung von Kenntnissen. Und vergessen Sie nicht, das war eine Zeit ohne Radio und Fernsehen. Und Lernen und Lehren ist eine prima Freizeitbeschäftigung. Das war also etwas, womit die Leute sich abgegeben haben. Diesen Lehr- und Lernmarkt, deswegen bin ich so ausführlich mit dieser Einleitung, diesen Lehr- und Lernmarkt werden wir wiederfinden bei Humboldt. Ich würde es nennen, es ist das Reich der Bildungsfreiheit. Bei Humboldt eine idealisierte Variante davon, glaube ich, dann wiederzufinden. Jedenfalls sind die Verhältnisse sind aber doch nicht zufriedenstellend, weil immerhin viele Leute nicht lesen und schreiben können, vor allem auf dem Land. In den Städten nicht, in vielen Gegenden, also zum Beispiel Württemberg hatte ein sehr gutes Lehrerausbildungssystem, Oldenburg, Sachsen, in den Rheinlanden waren die Leute eigentlich alphabetisiert. Aber eben in anderen Gegenden auch gar nicht. Also zum Beispiel Breisgau war eben schwierig. Dann gibt es eine politische Auseinandersetzung mit den Jesuiten, die eigentlich anfängt in Südamerika, als Portugal und Spanien dort ihre Kolonialgrenzen bereinigen wollen, werden die Indianer unruhig und sagen, wir kriegen fremde Herrscher und machen einen Aufstand. Das sind die Jesuitenmissionen in Südamerika. Und diese Querelen greifen über auf Europa und speziell die katholischen Länder. Einige sind, also Portugal und Spanien, sind ziemlich brutal im Umgang mit den Jesuiten. Die werden jedenfalls ausgewiesen und zurückgeschickt in den Vatikan. In Deutschland war das glimpflicher, aber wir haben auch Szenen, zum Beispiel in Mainz werden die aus der Stadt getrieben und die Stadt, also die Bürger lachen, verspotten sie, als sie abziehen müssen und so weiter. Also war ein herbes Ende. Und dieser Orden wurde überhaupt 1773 völlig aufgelöst. Das heißt, die staatlichen Behörden hatten Zugriff auf das Vermögen der Jesuiten, das nicht gering war. Und von Habsburg sagt man, dass die 9 Millionen Gulden bei der Gelegenheit eingesackt haben. Also es ist eine Beraubung der Kirche, die dazu geführt hat, als sich im 19. Jahrhundert Kirche und Staat wieder versöhnt haben, dass bis heute von staatlicher Seite Wiedergutmachungszahlungen an die Kirche geleistet werden. Das sind laufende Unkosten in Höhe von mehreren 100 Millionen. Aber das Unrecht geschah damals brutal. Und es geschah deswegen, weil die Jesuiten das gesamte höhere Bildungswesen in ihrer Hand hatten und der Staat darauf zugreifen wollte. Er tat es auch sehr entschlossen, und zwar hier bei uns im Breisgau, bei uns sage ich, aber für das 18. Jahrhundert sind wir in Österreich unter habsburgischer Herrschaft. Maria Theresia sagt, das Schulwesen ist und bleibt alle Zeit ein Politikum, 1770. Seitdem beginnt also der Staat, sich darum zu kümmern, richtet entsprechende Behörden ein und 1774 wird die allgemeine Schulpflicht von staatlicher Seite in den habsburgischen Ländern verkündet. Das heißt für Freiburg, bevor ich zu Freiburg komme, pardon, ich habe mit meiner Stimme zu kämpfen, aber ich bitte Sie um Nachsicht. Das heißt systematisch, alle Kinder müssen registriert werden und diejenigen, die schulpflichtig sind, eine neue Erfindung, kommen gleichzeitig in die Schule. In den Zeiten davor waren die Klassen altersmäßig gemischt. Wann halt immer ein Hausvater es für gut hielt, den Jungen oder das Mädchen in die Schule zu schicken, tat er das. Die Klassen waren altersmäßig durchmischt. Jetzt haben wir Jahrgänge und jetzt haben wir auch Entlassungszeugnisse. Das heißt, jetzt wird die Sache von Staats wegen organisiert. In Freiburg zum Beispiel befiehlt das Regierungspräsidium 1760, alle schulpflichtigen Kinder sollen aufgeschrieben werden und der Regierung eingeschickt werden, aber die Stadt will das nicht. Freiburg hat ja eine eigene Schulordnung, also was geht die Regierung, die Freiburger Schüler an? Also weigert sich mit den bekannten Methoden, hinhalten, entschuldigen und so weiter. Schließlich müssen sie, 1774 ist Schluss. Das betrifft also jetzt die deutsche Schule, wird umgewandelt in eine Normalschule mit Lehrerausbildung. Das betrifft auch die Universität, und zwar die Universität sollte herangezogen werden zu den Kriegsschäden des Siebenjährigen Krieges. 1763 zu Ende, sollten alle Steuern bezahlen, weil Österreich war ja ruiniert. Die Universität weigert sich und der Regierungsrat Hermann von Greifeneck, der mit dem Schlössle, der greift jetzt durch, wie der Name sagt, also muss ich schon sagen, die Registratur wird versiegelt, die Akten werden leergeräumt, der Universitätssyndikus, also der Justiziar, Der flüchtet sich in die Universität, er wird dort aufgegriffen von Soldaten und wird verhaftet und sämtliche Akten also werden abtransportiert. Es wird ein völlig neuer Senat gebildet, die Fakultäten bekommen jeder einen Direktor, der die staatlichen Weisungen von Wien in die Praxis umsetzt. Das heißt, die Universität wird schlagartig eine reine Staatsanstalt. Also in Freiburg geht das besonders brutal zu, in anderen Ländern ist das, vor allen Dingen in den protestantischen, die haben größere Schwierigkeiten, geht das nicht so rasch. Diese Freiburger Verhältnisse können uns verdeutlichen, worum es geht bei diesem Vorgang, der in gewisser Weise eine Kulturrevolution ist, wo der Staat also mit Gewalt für den Fortschritt sorgt. Das ist nach meiner Meinung die Figur, und zwar über die Finanzen. Es geht darum, dass staatliche Mittel, wenn die nachgefragt werden, sofort staatliche Regelungen im Gegenzug veranlasst werden. Es geht über die Lehrerausbildung. Lehrer werden ausgebildet, aber es sollen nur ausgebildete Lehrer eingestellt werden. Und es geht über die Prüfungen und die vorgeschriebenen Bücher. Es sollen Prüfungen abgehalten werden und nur die vorgeschriebenen Lehrbücher benutzt werden. Gegen wen richtet sich die Verstaatlichung? Das sind sozusagen drei Angriffspunkte. Erstens gegen die Kirche. Die Kirche hatte gewissermaßen die Unterrichtsaufsicht, aber die Finanzen waren ja immer nur, dafür war zuständig derjenige, der die Schule gegründet hatte. Also entweder der Landesherr oder die Stadt oder ein Privatmann. Das war der Patron. Der Staat greift jetzt zu auf die Unterrichtskontrolle und auf die Finanzen. Zweitens gegen die Kommunen, siehe Freiburg. Die Schulen werden enteignet. die alte deutsche Schule. Stattdessen kommen jetzt die Normalschule, ist staatlich, und die Lehrer an der Normalschule, 3 oder 4, sind staatliche Beamte. Die wohnen übrigens alle in dem Schulhaus. Man geht in das Haus des Lehrers, um sich zu unterrichten. Also das umgebaute Schulhaus in der Herrenstraße hatte 3 Stockwerke. Im 1. Stockwerk eine Dreizimmerwohnung und ein Klassenzimmer. Im 2. Stockwerk eine Dreizimmerwohnung, ein Klassenzimmer. Im 3. Stockwerk 2 Zweizimmerwohnungen und 2 Klassenzimmer. Also man geht in das Haus des Lehrers, um sich unterrichten zu lassen. Nicht wie heute in das Schulhaus, wo Lehrer und Schüler hineinkommen und wieder hinausgehen. Also das sind die Kommunen. Und schließlich natürlich gegen den Hausvater. Der Hausvater, der bisher entscheiden konnte, was sein Sohn lernen sollte und wann und wie lange, der wird also jetzt seiner Elterngewalt beraubt, zum Teil, und der Staat tritt an diese Stelle. Sind also schon, ich nenne das schon Freiheitsberaubung, aber es führt eben zur Modernisierung. Und das, diese Ambivalenz ist etwas, die jetzt mitschwingt in diesen Zeiten. Diese Welle der Verstaatlichung, da könnte man 2 Wellen unterscheiden. Die eine noch sozusagen vor der Revolution, das ist, was zum Beispiel in Österreich passiert oder in Preußen angeleiert wird oder so, das ist im Zeichen der Aufklärung. Das ist im Grunde nicht erforscht worden, weil, also nach meiner Meinung gibt es in dieser Zeit gibt es ungefähr 100 Schulordnungen. Die sind einfach nicht registriert. Die Bildungshistoriker sozusagen haben das völlig aus den Augen verloren, was da passiert. Und die zweite Welle, die ist nach den Unordnungen, die Napoleon angerichtet hat in Mitteleuropa und sonst, da müssen die Staaten, die ja jetzt wesentlich weniger Staaten geworden sind, weil sie alle ihre kleinen Nachbarn verschluckt haben, diese Staaten müssen also ihren Besitz arrondieren, und es gibt also sehr großen Regelungsbedarf nach 1806, 9 und so weiter. Das sind also Wellen der Verstaatlichung. Dieser Zugriff des Staates läuft parallel mit einer anderen Entwicklung. Und diese andere Entwicklung, ich komme jetzt zum zweiten Teil, Selbstbildung und Humboldt. Diese andere Entwicklung kann man am besten als Geschichte erzählen. 1749 wird ein Stück von Lessing, Die Juden, in Leipzig aufgeführt. 5 Jahre später wird das Stück gedruckt. In dem Stück, da sind 2 christliche Spitzbuben, die überfallen ihren Chef, ihren Herrn, und verkleiden sich als Juden, indem sie sich Bärte vorhängen. Aber ein Reisender, der bis zum Schluss weder seinen Stand noch seinen Namen verraten will, greift ein und rettet also den Baron. Und schließlich, weil er eingeladen wird zu bleiben, entlarvt er sogar die Räuber. Ganz zum Schluss bietet ihm der Baron seine Tochter an, aus lauter Dankbarkeit. Die Tochter will natürlich sehr gerne. Und er sagt, das ist schwierig, ich bin Jude. Und es endet damit, dass sie sich gegenseitig versichern, es wäre eigentlich gut, die Christen und die Juden würden sich so zueinander betragen, wie wir es jetzt in diesem Stück gesehen haben. Lessing publiziert dieses Stück in seinen Schriften, und ein Professor der Theologie, Michaelis, erhebt Einwände dagegen, sagte, so ein edler Reisender, das kann doch kein Jude sein. Er sei so vollkommen gut, so edelmütig gebildet, dass es undenkbar sei, wie unter den jüdischen Lebensbedingungen ein solches edles Gemüt sich gleichsam selbst bilden könne. Das ist der früheste Beleg für Selbstbildung, den ich kenne. Lessing kommentiert diese Kritik und sagt, erstens, dieser Jude ist so reich, dass er nicht arbeiten muss. Zweitens, er weiß, seine Lebenszeit für seine Bildung zu gebrauchen, indem er auf Reisen geht und Reisen bildet. Und drittens, er liest Bücher und durch Bücher kann man sich selbst bilden. Und das Reisen bildet, dazu will ich gerne noch etwas sagen. Es heißt in einer Empfehlung für Akademiker aus der Zeit, Reisen sei eine Schule guter Lebensart. Sie machen einen immer fähiger und würdiger, in jeder Gesellschaft zu erscheinen. Das heißt, das Reisen, ich übersetze, führt dazu, dass man zwischen Anpassung und Selbstbewusstsein in der Gesellschaft eine gute, selbstständige Balance finden kann. Das ist ein schönes Ziel. Später in der Humboldt-Zeit heißt das, der liberale Ausdruck des Eigentümlichen auch in einer gemeinsamen Form. Das ist ein Bildungsziel. Nicht nur das Wissen. Lessing hat ein zweites Argument, nämlich er zitiert einen Brief. Den Brief hat Moses Mendelssohn an seinen Lehrer und Freund Aaron Gumperz geschrieben. Wer sie näher, also Originaltext Ton Mendelssohn, wer sie näher kennt, teuerster Freund, und ihre Talente zu schätzen weiß, dem kann es gewiss an keinem Exempel fehlen, wie leicht sich glückliche Geister ohne Vorbild und Erziehung emporschwingen, ihre unschätzbaren Gaben ausarbeiten, Geist und Herz bessern und sich in den Rang der größten Männer erheben können. Und so wie Lessing und so wie Mendelssohn diesen Gumperz charakterisiert, Geist und Herz bessern, als einen, der ohne Lehrer gelernt hat, so charakterisiert Lessing auch Mendelssohn. Und er schreibt über Mendelssohn in dem Begleitbrief, er schickt seine Erwiderung natürlich an Michaelis. Er schreibt über Mendelssohn, er ist wirklich ein Jude, ein Mensch von endlichen 20 Jahren, welcher ohne alle Anweisung in Sprachen, in der Mathematik, in der Weltweisheit, in der Poesie eine große Stärke erlangt hat. Ich sehe ihn im Voraus als eine Ehre seiner Nation an. Also was sich da unter den Berliner Juden regt, ist der Wunsch zu lernen. Wir können auch sagen, es ist die Emanzipation, der Wunsch zu lernen, aber nicht mehr, sondern auch anderes zu wissen, als die Väter wissen. Und gleichzeitig machen diese Formulierung deutlich, es geht nicht nur um Unterricht und es geht um Wissen, sondern es geht auch um die Entwicklung der Person. Es geht um Geschmack, es geht um gutes Benehmen, es geht um das gute Herz. Das gute Herz spielt eine Rolle in diesen frühen Texten. Und zu dem Gumperz vielleicht nur ganz wenig. Es war der Sohn eines wohlhabenden Kaufmanns, den seine Mutter zum Talmudgelehrten bestimmt hatte und der deswegen nicht auf die Straße durfte mit anderen Kindern spielen und immer bei Büchern aufgewachsen ist und sich also tatsächlich hochgearbeitet hat. Er wollte sogar in Leipzig studieren und hat schließlich in Frankfurt als einer der ersten jüdischen Ärzte promoviert, war aber wohlhabend genug, dass er einfach seinen Interessen leben konnte. Das ist also der Wunsch, sich selbst zu bilden, für den man noch weitere Zitate beibringen könnte, was ich jetzt aber nicht tun will, sondern einfach eine Art Zwischenbilanz ziehen, nämlich, was ist jetzt also Bildung hiernach? Bildung ist zunächst und vor allem Selbstbildung. Ich bilde mich selbst reflexiv. Und dazu dient eine eigentlich zeitlose Praxis, die Autodidaxe, das Selberlernen. Das haben Sie von Anfang an, denke ich, bis heute. Aber was in dieser Zeit neu ist, diese Praxis ist eingebettet in eine historisch neue Lerntheorie. Ich sage noch etwas zur Praxis über der Autodidaxe. Das ist nicht nur Bücher lesen, sondern Ich selbst entwerfe mein Lernziel. Ich bestimme, was ich lernen will. Ich lege mir die Lernsituation fest, außerhalb der Bildungseinrichtungen. Und drittens, ich bleibe dabei. Ich lasse nicht locker. Ein Beispiel aus der Gegenwart ist der Bio-Obstbauer Martin Geng, der vor kurzem im Sonntag beschrieben wurde. Das war ein gelernter Zimmermann, der umgeschult hat auf Obstbauer. Und der sagt, er 500 Bücher über den Obstbau in seiner Bibliothek hat. Und, sehr wichtig, der einen Birnbaumspezialisten in Heilbronn kennengelernt hat, der ihm über die alten Birnbaumsorten geholfen hat. Und da sehen Sie das, was ich meine. Sie suchen sich Ihren Lehrer. Sie sind auf der Suche und dann finden Sie den Lehrer. Das gehört mit zur Autodidaxe, zum Selberlernen. Aus dem 18. Jahrhundert gibt es ein ganz wunderschönes Beispiel. Ulrich Breker, der arme Mann im Toggenburg, schreibt sich im Konfirmandenunterricht Briefe mit einem auch 11-jährigen oder so Jungen. Und da geben sie sich Sprüche aus der Bibel aus oder schreiben über ihre Lieblingsspeisen oder so. Und dann heißt es, und da bemühte sich je einer, den anderen an Anmut zu übertreffen. Das heißt, die Gleichaltrigen schulen ihren Ausdruck, indem sie wetteifern, wer besser und schönere Briefe schreiben kann. Und das könnte man fast sagen, also der Autodidakt lernt ohne Lehrer, das könnte man sagen, aber ich würde sagen, er sucht, ja, er schafft sich seinen Lehrer. Und deswegen ist das eine kostbare Praxis, diese neue Lerntheorie, zu der ich jetzt kommen muss und die also gewissermaßen jetzt die Sache aber auch verändert und kulturell verfügbar macht, stammt von Herder. Herder entwickelt sie in seiner Sprachtheorie als, um es abkürzt zu sagen, dass wir, wenn wir etwas aufnehmen, das heißt aus dem Ozean der Empfindungen, der unsere ganze Seele durchrauscht, dann sondern wir Merkmale ab. Das heißt, wir lernen nicht durch einfach imitieren, sondern indem wir distinctive features, also distinktive Merkmale uns merken und die dann wieder äußern. Und deswegen wird man durch die Auseinandersetzung mit der Welt, also durch diese Art von Lernen, wird man ganz einzigartig. Herder ist der Lehrer von Goethe in Straßburg, ein Theologe, den Goethe schließlich nach Weimar holt und dort wird er dann Chef der Kirche und des Bildungswesens, eine Art evangelischer Bischof und muss auch oft für die Schule sorgen. Und da sagt Herder, was tun wir, wenn wir gehen, sprechen, zeichnen, tanzen, lernen? Nicht wahr? Wir üben und vollführen ein Werk. Wir machen es nach, bis wir es können, bis es gelingt, mit unseren Kräften, mit unseren Gliedern. So bei sichtbar in die Augen fallenden Künsten, bei unsichtbaren und bei der unsichtbarsten von allen, dem Denken, findet das Lernen auf keine andere Weise statt. Seine Gedanken kann mir der Lehrer nicht eingeben, eintrichtern. Meine Gedanken kann, will und muss er durch Worte wecken. Also, dass sie meine, nicht seine Gedanken sind. Worte sind bloß ein Instrument. Dies muss ich mit eigenen Kräften auf meine Weise brauchen lernen oder ich habe nicht gelernt. Der beste Prüfstein also, ob jemand etwas gefasst hat, ist, dass er es nachmachen, dass er es selbst vortragen, nach seiner eigenen Art, mit seinen eigenen Worten. Das ist eigentlich keine Neuigkeit für uns, aber es war eine Neuigkeit für die damaligen Zeiten. Denn die Konsequenz ist, wenn jeder auf diese Weise lernt, angefangen schon bei der Sprache, dann ist jeder verschieden. Dann hat jeder innerhalb der gemeinsamen Sprache Deutsch seine eigene Sprache, schon durch die Aussprache, schon durch seine Stimme und vor allen Dingen durch die Bedeutungen. Und das begründet die Individualität des Menschen, von der wir heute immer wieder reden und ausgehen. Insofern ist diese Lerntheorie also grundlegend für die Vorstellung von Menschen. Herder entwickelt sie anthropologisch, also in der Idee, dass der Mensch das nicht festgestellte Tier ist oder ein Mängelwesen, wie Arnold Gehlen gesagt hat. Es gibt also diese beiden Dinge, das Selberlernen und diese Lerntheorie verbinden sich miteinander. So, wenn ich mir die Welt aneigne, verändere ich auch mich selber. Nehme ich etwas von der Welt in mich auf, notgedrungen. Ich kann natürlich auch anders. Ich kann auch auswendig lernen. Dann geht mich die Sache nichts an. Und seitdem haben sie gewissermaßen rückgespiegelt die Vorstellung, oh ja, in alten Zeiten hat man nur auswendig gelernt. Das stimmt gar nicht. Aber das ist der Gegensatz, in dem wir seitdem denken müssen. Entweder lernt man persönlich oder man lernt mechanisch. Das wäre also die Definition von Bildung. Indem ich mir im Selberlernen die Welt persönlich aneigne, verändere ich mich selber. Und zwar am besten ein Leben lang, sonst höre ich ja auf zu lernen und mich zu bilden. Bildung, also um noch kurz was zu sagen, Bildung wird oft so als Verinnerlichkeit verbucht und sagt, ja, das hat was mit Innerlichkeit zu tun. Das ist nicht so. Wenn wir Herder beim Wort nehmen, hängt es mit Eindruck und Ausdruck zusammen. Beides gehört zusammen, etwas aufnehmen und etwas abgeben. Sich ausdrücken können ist ein wesentliches Teil der Bildung. Wird oft vergessen. Und das Zweite, natürlich, Bildung ist nicht nur Wissen, sondern es umfasst den guten Ausdruck, das gute Benehmen und das gute Herz. Am liebsten würde ich jetzt noch eine Passus von dem ersten Juristen in Freiburg zitieren, der Josef Anton von Rieger, ein Jurist, nicht der erste Jurist, aber der erste Jurist, der eine juristische Vorlesung auf Deutsch gehalten hat. Und der sagt öffentlich in dieser Vorlesung 1765, sagte: Wir haben doch von euch protestantischen Schriftstellern alles gelernt, was wir können, unseren guten Ausdruck und unser gutes Herz, unsere Moralität haben wir durch eure Schriften gewonnen. Also dieser weitere Umfang, denke ich, ist sehr wichtig. Das wäre, was man zur Selbstbildung ein bisschen sagen könnte. Und jetzt muss ich notgedrungen auf Wilhelm von Humboldt kommen, der mit diesem Bildungsbegriff zu tun hat. Weder Wilhelm von Humboldt, noch Alexander von Humboldt, noch Goethe, noch Mozart sind jemals in die Schule gegangen. Vergessen Sie das nicht. Humboldt hatte also Privatlehrer, dann studiert er ein bisschen in Frankfurt und dann in Göttingen, macht dann eine Bildungsreise, macht dann zwei juristische Prüfungen und nach der zweiten Prüfung wird er zwar Referendar, aber durch Beziehungen lässt er sich sofort im Auswärtigen Amt einen Titel geben als Legationsrat und sich beurlauben, denn er will eigentlich in den diplomatischen Dienst. Und er muss aber einen Titel haben, denn sonst darf er nicht heiraten. Der Schwiegervater, adlige Schwiegervater natürlich, adlige Schwiegervater will eigentlich einen Minister als Schwiegersohn und nicht sozusagen einen dahergelaufenen Juristen, selbst wenn er adlig ist. Und also besteht auf dem Titel und Humboldt also ist froh, als er diesen Titel hat. Und kaum hat er ihn, oder hat anstandshalber 3 Monate Referendarzeit abgesessen, dann lässt er sich beurlauben, heiratet und lebt erstmal auf den Gütern seiner Frau oder seines Schwiegervaters. Sie können sich vorstellen, dass man das nicht endlos machen kann. Natürlich geht das nicht gut, aber zunächst einmal ist er glücklich und schreibt am 16. August 1791 an Georg Forster. Ich habe mich nun von allen Geschäften losgemacht, Berlin verlassen und geheiratet und lebe nun auf dem Lande in einer unabhängigen, selbstgewählten, unendlich glücklichen Existenz, wo ich für meine höchste und vielseitigste Bildung den meisten Gewinn hoffen darf. Die Sätze, dass nichts auf Erden so wichtig ist als die höchste Kraft und die vielseitigste Bildung der Individuen und dass daher der wahren Moral erstes Gesetz ist, bilde dich selbst und nur ihr zweites, wirke auf andere durch das, was du bist. Erste Gesetz der Moral, bilde dich selbst. In diesem Sinn verallgemeinert Humboldt auch seine Überlegungen und schreibt einen Text, wie weit sich die Sorgfalt des Staats für das Wohl seiner Bürger erstrecken darf. In einer Zeitschrift von Schiller wird das veröffentlicht. Und darin steht, dass also, worauf die ganze Größe des Menschen beruht, wonach der einzelne Mensch ewig ringen muss und was der, welcher auf Menschen wirken will, nie aus den Augen verlieren darf, ist Eigentümlichkeit der Kraft und der Bildung. Auch der, der für andere wirkt, darf das nicht aus den Augen verlieren. Und das heißt, dass die Erziehung durch den Staat, also das, was ich Ihnen gerade beschrieben habe im ersten Teil, die Welle der Verstaatlichung, ist nicht okay. In der Berlinischen Monatsschrift unter den Augen des Königs gewissermaßen, oder jedenfalls seiner Minister, schreibt Humboldt, öffentliche Erziehung scheint mir daher ganz außerhalb der Schranken zu liegen, in welchem der Staat seine Wirksamkeit halten muss. Familienerziehung ist gut, private Bildungseinrichtungen sind gut, aber der also außerhalb des Staates gebildete Mensch müsste dann in den Staat treten und die Verfassung des Staats sich gleichsam an ihm prüfen. Also der gebildete Mensch ist der Maßstab, an dem getestet wird, ob der Staat in Ordnung ist, ob der Staat dem Menschen gerecht wird. Muss man schon Luft holen, finde ich, nach so einem Satz. Und gleichzeitig sich klar machen, das ist Humboldt selbst. Humboldt, außerhalb aller des Staates gebildet, tritt in den Staatsdienst und findet, der ist für seine Bildung nicht zuträglich, er scheidet wieder aus. Das ist Humboldt selbst. Und ich denke, das ist das Freiheitsreich der Bildung, das er sich vorstellt. Und das, jetzt habe ich doch gesagt, ja, Sie sehen doch, der alte Lehr- und Lernmarkt, das ist doch Freiheit genug. Nein, nein, das ist ja Chaos, das ist ja old school, das ist ja nicht, nein. Ich denke, das Freiheitsreich dieser Bildung findet Humboldt in Griechenland. Und deswegen wird Griechenland und die griechische Bildung, von der wir das die vorige Stunde gehört haben, so wichtig für diese Leute um 1800, weil da gibt es genau diese freie Bildung, die Humboldt sich vorstellt. Und zwar deswegen, sagt Humboldt in einem Aufsatzfragment, weil die griechische Bildung war frei von Religion. Ja, ja, die hatten Religion, aber das war nur rituell, das war nicht für ihre Kultur zentral. Und auch frei von moralischen Normen. Der Einzelne war liberal und unabhängig und gab sich selbst das Gesetz, was ein guter, tugendhafter, freier Mensch, wie der sich verhält. Er ist ein souveräner Mensch. Und diese souveränen Menschen sehen, glaube ich, die Bildungsfreunde um 1800 in Griechenland. Deswegen wird Griechenland so bildlich und ich denke, ich würde es nennen, es ist das Reich der Bildungsfreiheit. Von dem man in der zunehmenden Verstaatlichung, ich will nicht sagen träumt, sondern dass man natürlich studiert und dass man versucht, in die Schulen zu implantieren und herüberzuholen, denn da können die Schüler im staatlichen Schulwesen ja lernen, wie es einmal gewesen war, als es noch das Reich der Bildungsfreiheit gegeben hat. Also das ist komplex, der Umgang mit den Griechen, so hinreißend, der ja auch immer ist. Ich sage, wir haben eine Welle der Verstaatlichung und in dieser Welle wird ja auch, bewegen sich ja auch die Kreise um Humboldt. Der preußische Justizminister, der also für das Departement der Schulsachen auch zuständig ist, Zedlitz, veröffentlicht einen Schulplan 1787. Ich springe ein bisschen zurück vor die Französische Revolution. Und der hat drei Teile. Wir müssen die Schule einteilen in die Land- oder Bauernschulen. Zweitens in die Bürgerschulen in den kleinen Städten, in die Schulen für den gemeinen Bürgerstand und drittens in die höheren Schulen als lateinische Schulen, Gymnasien, Pädagogien, Ritterakademien, wozu noch Universitäten kommen. Das ist das lateinische Bildungswesen. Und Sie sehen, dieser Schulplan enthält sozusagen die ganzen sozialen Unterschiede des 18. Jahrhunderts. Als Humboldt über das Schulwesen als Ganzes nachdenkt, 20 Jahre später, kommt er zu folgendem Ergebnis, das ist der Königsberger Schulplan 1809. Es gibt philosophisch genommen nur drei Stadien des Unterrichts, Elementarunterricht, Schulunterricht, Universitätsunterricht. Hallo. Also wir brauchen nicht über die Schulen nachzudenken und ihre Zuordnung zu dem sozialen Status oder zum Berufswesen, sondern wir gehen rein von der Logik des Unterrichts aus. Und die besteht im Folgenden. Die hat ein Prinzip. Jeder, auch der Ärmste, erhielte eine vollständige Menschenbildung. Jede intellektuelle Individualität fände ihr Recht. Und zwar geht das dann folgendermaßen: Im Elementarunterricht die elementaren Kulturkompetenzen, Sprach-, Zahl-, Massenverhältnisse. In der Muttersprache natürlich, dann ein bisschen Geschichte und Naturkunde. Dann der Schulunterricht gilt dem Lernen, Sprachen, Geschichte, Natur und dem Lernen des Lernens. Der Schüler ist reif, wenn er so viel bei anderen gelernt hat, dass er nun für sich selber zu lernen imstande ist. Das ist die Aufgabe des Schulunterrichts. Und der Universitätsunterricht ist überhaupt kein Unterricht mehr, wie Sie wissen, sondern ein gemeinsames Forschen von Dozenten und Studenten. Daher hat der Universitätsunterricht keine Grenzen nach seinem Endpunkt zu. Und für alle Studierenden ist, streng genommen, kein Kennzeichen der Reife zu bestimmen. Was ist da passiert? Also ich finde, diese Gliederung ist von bestechender Logik. Gleichzeitig wird sie aber ausgesprochen von einem Mann, der gesagt hat, keine öffentliche Erziehung, lass uns doch alles privat, von der Gesellschaft ableiten. Denn der Staat normiert, der Staat sorgt für Einförmigkeit und das widerspricht der Ausbildung der Individualität. Humboldt ist also in einem massiven Selbstwiderspruch befangen. Man fragt sich natürlich, wie kommt das? Das wäre also jetzt Humboldt-Biografie und Humboldt-Erklärung vielleicht nur so viel. Humboldt hat mit seiner Familie inzwischen 4 Jahre in Paris gelebt, und zwar zu der Zeit, wo die in Frankreich also das Direktorium haben, zwischen Revolution und Napoleon, und pausenlos Nationalerziehungspläne schmieden. Und er spricht mit den französischen Gelehrten oder Intellektuellen und redet mit denen über diese Erziehungspläne. Also Humboldt ist auf dem Laufenden, was passiert ist, und in Frankreich müssen sie diese Pläne schmieden, weil die französische Revolution die ganzen Universitäten abgeschafft hat, die Kirche übrigens auch, Alle Privilegien wurden beseitigt, alle Körperschaften, die auf Privilegien beruhen, wurden aufgehoben, das heißt, die Universitäten wurden aufgehoben in der Französischen Revolution. Und natürlich, sie brauchen aber Führungsnachwuchs und so weiter, natürlich muss man jetzt die Sache wieder in Ordnung bringen. Und das heißt, die Franzosen sind also bis hin zu Napoleon pausenlos beschäftigt damit, ihre Bildungsverhältnisse in Ordnung zu bringen und verfallen dabei eher auf die Richtung, dass sie nicht mehr Universitäten wollen, sondern Spezialschulen für Spezialaufgaben. Und zum Beispiel die berühmte École Polytechnique wird 1794, also wirklich schon relativ bald, gegründet. Und in der Folge werden weitere von diesen großen Grandes Écoles gegründet in Frankreich. Das heißt, Frankreich hat eine ganz andere Linie in der Bildungspolitik. Und damit muss sich aber Humboldt auseinandersetzen und entscheidet sich aber, nein, wir bleiben bei der Universität. Also das ist ein bisschen der Hintergrund. Das Zweite ist natürlich, dass Humboldt sagt, ich kann, wenn ich gerufen werde, kann ich jetzt nicht in Rom bleiben, wo er zu der Zeit auf einem wunderbaren Posten Gesandter beim Vatikan ist und eigentlich nichts zu tun hat, sondern einfach römische Altertümer studieren kann. Aber man muss sagen, der Posten wird auch ungemütlich, denn inzwischen erobert Napoleon Italien und der Vatikanstaat wird also Teil des französischen Empire. Und insofern hat Humboldt ja auch nicht da viel mehr zu suchen, sondern es ist auch gut, dass er wieder nach Hause geht. Und dort, also dem Preußen, das inzwischen von Napoleon besiegt ist, um die Hälfte verkleinert, nur noch 40.000 Mann Soldaten haben darf, 150.000 Mann französische Besatzung beköstigen, ernähren und finanzieren muss, das also zurückgestuft worden ist von einer europäischen Großmacht in eine ganz normale Klein- oder Mittelmacht. Diesem Staat muss und will er helfen, und zwar ist das Ziel, das ist Humboldts Formulierung, eine moralische Macht in Deutschland zu werden. Das heißt, was ihn lockt, glaube ich, das ist meine persönliche Meinung, was ihn lockt, ist Gesetzgeber in Preußen für eine ganze Nation zu werden, dass man die Menschenbildung von Staats wegen einführt, so widersprüchlich das nun auch sein mag. Was ist also Humboldts Politik hinsichtlich der Menschenbildung? Erstens, das Reich der Bildungsfreiheit wird in den Machtbereich des Staates gerettet, aber nur als Wissenschaftsfreiheit. In der Wissenschaft ist diese Bildungsfreiheit wieder zu Hause, nicht in den Schulen. Zweitens, die Selbstbildung, selber lernen, wird verstaatlicht. Und das heißt, es wird Ausbildungsziel. Also das, was die Menschen ja die ganze Zeit können, selber lernen, wird zum Bildungsziel. Und der Mensch ist erst reif, wenn er selbstständig selbst zu lernen imstande ist. Dazu gleich noch ein Wort. Und schließlich, diese Reife muss ja irgendwie von Staats wegen organisiert werden. Sie wird organisiert durch das Abitur. Die Reife wird festgeschrieben auf das Alter, 18 Jahre. Zuvor konnten die Studenten, also im 18. Jahrhundert gab es jetzt keine 14-Jährigen mehr, die studieren gingen, aber ab 16 natürlich gab es Studenten. Das Alter war ja nicht vorgeschrieben. Der Staat normiert das Alter und der Staat normiert die Reife. Und obwohl Humboldt gesagt hat, der Schüler ist reif, wenn er so viel bei anderen gelernt hat, dass er nun für sich selber zu lernen imstande ist, hat das deutsche Bildungswesen nie jemals dieses Kriterium der Reifeprüfung ausprobiert. Nie. Stattdessen wurden deutsche, griechische, lateinische Aufsätze eine Prüfung über mehrere Tage veranstaltet, im vorgeschriebenen Alter von 18 Jahren. Also wir haben einen Vorrat an Widersprüchen, wie Sie sehen. Ne? Übrigens, das Abitur ist in katholischen Ländern längst vor Humboldt eingeführt worden, weil die Jesuiten immer Versetzungsprüfungen hatten. Und deswegen gibt es in Bayern längst also ein Absolutorium vor dem Humboldtschen Abitur. Also ich sage das Humboldtsche Abitur, das Gesetz wurde erst 1812 erlassen, als er schon ausgeschieden war. Zum Abitur, vielleicht ist es ursprünglich gedacht als Aufnahmeprüfung an die Universität und wurde dann langsam zurückgeschraubt an die Schulen als Abgangsprüfung. Und prüfungsgeschichtlich ist das für mich der eigentliche Inhalt der Bildungsrevolution, dass in Deutschland die Abgangsprüfung dominiert. Während vorher der Bildungsmarkt hatte Aufnahmeprüfungen, nur so konnte das ja funktionieren, dass die Leute etwas lernten und das Gelernte mussten sie nachweisen, wenn sie eine Stelle antreten wollten. Jetzt muss der Nachweis geführt werden, wenn man die Schule verlässt, zum Beispiel auch der Lehrer, wenn er die Universität verlässt. Das einzige Gesetz, wirklich das Humboldts Zeiten in den 16 Monaten, wo er in Preußen Chef der Sektion für Kultus und Unterricht war, ist das Gesetz pro Facultate, Dozendi, das Gesetz für die Lehrerausbildung. Was also Humboldt uns hinterlassen hat, sind die neuen Bildungsverhältnisse mit der Wissenschaftsfreiheit an der Universität. Und zugleich ist diese Wissenschaftsfreiheit eine Bildungsfreiheit. Sie können sich vorstellen, dass der Bildungsgedanke sich mit dem verstaatlichten System reibt. Man kann jetzt, wenn man will, für die Volksschule beschreiben, wie kommt die Bildung in die Volksschule? Die Antwort ist, durch Pestalozzi und durch andere Arten Leben und Schreiben zu lernen. Wie kommt die Bildung in das Gymnasium? Die Antwort ist, indem man die Klassiker der Nationalliteratur liest und indem man einen deutschen Aufsatz schreibt. Wie kommt die Bildung in die Universität? Das ist die Frage, die die Universität und die Hochschuldidaktik immer beschäftigt. Und vielleicht können wir auf die auch noch in der Diskussion zu sprechen kommen. Denn ich glaube, ich sollte allmählich aufhören. Ich will aber einen Punkt noch markieren zum Schluss. Wie kommt die Bildung in die Universität? Einer dieser Ansatzpunkte ist durch die akademische Freiheit. Ja, wir haben diese Wissenschaftsfreiheit, dieses Reich der Bildungsfreiheit verbündet sich mit der akademischen Freiheit. Was ist die akademische Freiheit? Nach außen hin eine gewisse Rechtsfreiheit, ich glaube auch heute noch, darf die Polizei nur auf die Universitätsgelände, wenn der Rektor es erlaubt. Der Rest der ehemaligen Gerichtshoheit, an denen die akademischen Bürger ganz andere Bürger waren als die städtischen Bürger. Es gab ein akademisches Bürgerrecht und ein städtisches, war völlig verschieden. Nach innen hin ist es die Freiheit des Schülers, sich seine Kurse, Vorlesungen selbst zu wählen. Diese Freiheit gibt es, wenn er mal aufgenommen ist. Und strukturell gesehen ist es, dass die Freiheit einer Ausbildung jenseits aller Arbeitsverhältnisse. Die übliche Ausbildung im 18. Jahrhundert war innerhalb der Arbeit. Als Lehrling und Geselle im Handwerk, als Kaufmannsdiener in der Kaufmannschaft, als Page bei Hof, als Fähnrich im Militär. Die Ausbildung fand innerhalb der beruflichen Tätigkeit statt. Nur die Akademiker mit ihrer lateinischen Ausbildung gehen von dem Elternhaus und dem strengen Vater an die Universität mit mehr oder weniger guter Beratung und jedenfalls ohne Aufsicht. Diese Struktur, finde ich, ist der Kern der akademischen Freiheit. Und daran knüpft an einer der Mitstreiter für die Neugründung der Berliner Universität, der Theologe Friedrich Schleiermacher, als er Ideen äußert über eine Universität im deutschen Sinne, also eine altmodische Universität im Gegensatz zu den französischen Spezialschulen. Diese Ausbildung betrifft auch die akademische Freiheit. Genau genommen, schreibt also Schleiermacher in seinen Gedanken über die Universität im deutschen Sinne, 1808, genau genommen möchte das Wesen dieser Freiheit nur darin bestehen, dass die Studenten unter sich von fast alle dem sich frei halten, was sonst in der Gesellschaft Konvenienz, also Konvention ist, dass sie sich an die Sitten nicht binden, denen hernach jeder in dem Stande, welchen er wählet, sich fügen muss, sondern sich fügen muss, will ich betonen, sondern dass sich auf der Universität die verschiedensten Sitten und Lebensweisen auf das Freieste entfalten können. Auf der Straße leben und wohnen auf antike Art, sie mit Musik und Gesang, oft ziemlich rohem, erfüllen wie die Südländer, schlemmen wie der Reichste, solange es gehen kann, oder einer Menge von gewohnten Bequemlichkeiten bis zu zynischer Unordnung entsagen, wie der Ärmste, ohne eines von beiden zu sein, die Kleidung aufs Sorgloseste vernachlässigen oder mit zierkünstlerischer Aufmerksamkeit eigentümlich daran schnörkeln, eigene Sprachbildung, eigene geräuschvolle Arten, Beifall oder Tadel zu äußern und ein vorzüglich auf diese ungestörte Mannigfaltigkeit sich beziehender, gewissermaßen öffentlich eingestandener und gestatteter Gemeingeist. Dies ist unstreitig das Wesen der studentischen Freiheit und alles, was sich sonst noch daran hängt, nur zufällig. Ich wollte Ihnen diese Passage vorlesen, weil sie die Überleitung bildet zu der Frage, was ist aus dieser akademischen Freiheit heute geworden? Und meine Antwort wäre, sie ist vielleicht besser nicht an den Universitäten zu suchen, sondern am Rande der Gesellschaft. Sie finden sie, glaube ich, eher bei den Aussteigern. Sie finden sie, einen Rand der Gesellschaft hat Herr Gehrke bezeichnet, als er sagte, vom University College, wir haben die Universität neu erfunden. Es ist eine Universität am Rand der Universität. Und Sie finden sie nicht zuletzt bei den Damen und Herren, die sich ihren Samstagvormittag freinehmen, um hierher zu kommen.